kann das für uns sagen. Wir haben da 5-6 Jahre lang sehr, sehr starkes Wachstum gehabt, wo wir dann jährlich, weiß nicht, 40-50 Leute mehr geworden sind. Das heißt, in jede Woche jemand, teilweise auch in Wochen mal 2, 3, 4. Und dann auch festgestellt haben, es ist zum Beispiel gar nicht so gut, wenn dann immer alle dauerhaft bleiben. Ich dachte immer, das Ziel muss sein, alle zu halten und alle glücklich zu machen. Da stellt sich raus, naja, das ist statistisch gar nicht wahrscheinlich, dass irgendwie die alle bei uns glücklich sind von ihrer Seite aus und da gut passen und bei uns alle die perfekte Lösung sind für den jeweiligen Job und auch bleiben über Jahre hinweg. Das heißt, ich muss mich dann auch da an eine Fluktuation gewöhnen. Ich muss nämlich dann gewöhnen, mal jemanden zu verlieren. Ich musste aber auch feststellen und lernen, wen ich dringend behalten möchte, wen ich für auch wahnsinnig wachstumsfähig halte. Wir haben angefangen, natürlich sehr, sehr stark Leute auszusuchen, die viel Talent hatten und noch wenig Erfahrung und haben jetzt auch in den letzten Jahren stark verlagert hin zu Leuten, die schon mehr Erfahrung haben und jetzt nicht mehr nur über das Talent kommen. Wir haben entsprechend unsere Gehaltsstruktur verändert. Früher haben wir natürlich wenig bezahlen können und auch wollen und jetzt können wir ein bisschen mehr bezahlen und bekommen dann aber auch halt eine andere Seniorität.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem schwunghaften Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, der heute da ist, wo auch Brand 1 ist, und zwar in Hamburg. Ich bin heute in Hamburg, gar nicht in meinem kleinen schnuckligen Studio in Wiesbaden, sondern in Hamburg bei OMR. Man könnte fast sagen, in der Wiege der Podcast, denn OMR ist neben dem großen Event, was einmal im Jahr stattfindet, ja auch dafür bekannt, dass sie zahlreiche Podcast-Produktionen machen. Und wieso bin ich hier? Ich habe das große Vergnügen, heute mit dem Menschen zu sprechen, der Kopf und Gründer von OMR ist. Zumindest ein prominenter Teil davon, nämlich mit Philipp Westermeier. Philipp Westermeier hat die große Idee gehabt, Online-Marketing nicht nur für sein Unternehmen zugänglich zu machen, sondern für eine ganze Reihe an interessierten Menschen. Und was daraus entstanden ist, das könnt ihr jedes Jahr hier in Hamburg entweder als BesucherInnen oder auch im Netz prominent aufbereitet einfach mitbekommen. Denn die OMR, das OMR Festival hat 70.000, 80.000 Menschen, die es jedes Jahr besuchen. Also ein gigantisches Ereignis, ein Spektakel, könnte man fast sagen. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, selbst dieses Jahr zu OMR zu gehen, also zum Festival, noch kein Ticket habt und sagt, ist mir, glaube ich, echt ein Ticken zu teuer, da hat Philipp ein tolles Angebot. Also hört mal schön die Folge bis zu Ende, was Philipp für ein tolles Angebot für euch hat. Jetzt sage ich erstmal, hallo, lieber Philipp. Schön, dass ich hier bei euch bei OMR sein darf und herzlich willkommen bei Good Work.
Hallo, Jule. Vielen Dank für die Einladung natürlich. Und genau, was das OMR anbelangt, wir würden ja uns fast wünschen, dass niemand mehr weiß, wofür die Buchstaben stehen, weil wir sind mal so groß geworden, aber eigentlich wollen wir es ein bisschen machen wie die ARD. Jeder weiß, was es ist, aber keiner weiß, wofür es steht, denn wir machen ja mittlerweile deutlich über Online-Marketing hinaus Themen und Aktivitäten und Rockstars. Das ist auch so ein Begriff, der doch so ein bisschen aus der Frühphase kam und irgendwann ist mir aufgefallen, Leute würden denken, ich sähe mich selber so oder wir sähen uns selber so und das ist überhaupt nicht unsere Wahrnehmung und das ist dann irgendwie so die Phase, jetzt sind wir eher OMR und das ist dann so ein breites Kürzel für Digitalwirtschaft auf eine interessante Art und Weise nahegebracht, sag
ich mal. Ja, total spannend. Und also ich kann es euch nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Zimmer hier, es ist nicht zerstört, es ist nicht demoliert wie bei den Rockstars, die Hotelzimmer. Also es sieht alles sehr ordentlich aus. Und aber Philipp, du kriegst die Frage gestellt, die alle bei Good Work als erstes gestellt bekommen, nämlich wie bist du in den Tag gestartet heute?
Ich habe morgen meinen Sohn zur Schule gebracht, irgendwie mit dem Fahrrad und dann war ich beim Zahnarzt.
Was ist zwischen Sohn zum Schule bringen und aufstehen? Also bist du so ein Mensch, der ja, Handy gleich griffparat hat oder bist du so ein, ich meine, bist immerhin auch ein Mensch, der selbst sehr erfolgreich ist, der viel mit Menschen im Austausch ist, die selbst sehr erfolgreich sind. Da gibt es ja so eine Erzählung, die da hingeht, der erfolgreiche Mensch hat auch sowas wie ein Morgenritual. Mhm. Ich lasse das mal so bewusst stehen.
Habe ich nicht, nee. Also abseits davon, dass, weiß ich nicht, jeder erstmal vielleicht tatsächlich je nach Wachwerden mal kurz aufs Handy guckt, wie spät es ist und ob irgendwas passiert ist, was man dringend wissen sollte. Aber ansonsten nichts, nee.
Nee. Also das heißt, dein Tag sieht immer anders aus morgens oder ist vor allen Dingen durch so äußere?
Ja, so ein bisschen, wenn man, je nachdem wie früh so Termine sind, ob eine Reise ist, aber ansonsten sieht er häufig so ähnlich aus wie heute.
Mhm. Bist du ein Kaffeetrinker? Oder?
Nee, trinke ich Kaffee.
Gar kein Kaffee?
Selten. Also ab und zu mal, aber nicht viel.
Gut. Ich würde mit dir ganz gern ein bisschen auf OMR mal von außen schauen, mhm, und aber auch ein bisschen von innen. Ich meine, wir beschäftigen uns ja hier bei Good Work mit Arbeitskultur und ich könnte mir vorstellen, dass da auch viele neugierig sind und gespannt sind, wie das bei euch so aussieht innerhalb. Aber wir fangen vielleicht mal mit dem Außen, was von außen sichtbar ist. Und mhm, 2011 fand erstmals die OMR-Veranstaltung statt, also das Event als solches. Und das ist, du hast es richtig gesagt, ja nur ein Teil dessen, was ihr macht. Aber damals war das schon so ein kleiner, in der Rückbetrachtung vielleicht Paukenschlag. Damals war es ja noch relativ klein. Also ein Treffen für Online-Marketeers. Ich sage das jetzt ganz liebevoll, es war noch so ein kleines Nerd-Treffen, oder? Am Anfang. Also wie viele Menschen kamen da zusammen 2011? 150, 200?
Ja, sowas. Ja, so vielleicht 200 Leute oder so, ja genau.
Genau.
Und das waren jetzt ja Leute, die damals schon an dem Thema interessiert waren. Sicherlich ein Teil Nerds, einfach Leute, die es beruflich irgendwie begegnet ist damals schon und dem das irgendwie dann ein bisschen für sich vertiefen mussten oder wollten. Aber es war jetzt ja sehr rund um das Thema immer schon und auch ein bisschen technischer, also sicherlich wahrscheinlich damals ein bisschen noch mehr Männer, heute ist es ein bisschen ausgeglichener. Ja.
Wir springen ja gleich nach dem, was heute stattfindet unter den drei Buchstaben hier, wenn es wieder heißt, es ist OMR-Zeit in Hamburg. Ich habe mir mal ein Video angeguckt von 2011 und so ein Recap und so. Ich finde das immer ganz spannend, mal zu gucken, wie das anfing. Und es sah ehrlicherweise noch verdammt brav aus. Also alle hatten noch so weißes Hemd und Jackett an. Und ich fand es auch so goldig am Eingang. So waren noch so diese Herma-Aufkleber, Adressaufkleber und nicht Adress, so Namensetikettaufkleber und so. Also man hat schon gemerkt, das ist alles noch mit relativ wenig Händen und Köpfen zu bewerkstelligen. Und es sah ehrlicherweise aus wie eine ganz normale Business-Konferenz im übersichtlichen Maßstab.
So war es ja auch am Anfang. Also ich meine, am Anfang hat ja nie Leute gegeben, dass es viel Geld gegeben hätten oder so. Man muss ja immer alles sozusagen von klein auf selber versucht zu machen und zu finanzieren. Und ich komme aus der Welt der Seminare, die ich als Hobby gemacht habe. Ich wurde von Leuten damals immer selber gefragt, ob ich mit Online-Marketing helfen könne, ob ich da Tipps geben könne. Und dann konnte ich das nicht irgendwann mal in jedem Einzelfall machen. Und dann habe ich die Leute zu einem Seminar eingeladen. Und über diese Seminare, dann drei Tage lang, waren dann so 30 Leute zusammen, habe ich dann da selber erklärt mit ein, zwei Freunden, wie Online-Marketing in verschiedenen Kanälen funktioniert. Dann kam da die Nachfrage, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es einen Aufbaukurs? Und den gab es halt nicht und dann habe ich halt dieses erste Konferenzding damals eingeführt. Und das war natürlich dann mit absoluten bescheidenen Mitteln und trotzdem war es halt so, dass es ja dann auch viele mir bekannte Leute waren, bekannte Freunde, Geschäftspartner, Kunden und damit es ein bisschen netter ist, haben wir abends eine Party gemacht und ich hatte dann noch einen Gitarristen auf die Bühne gesetzt und ich habe mich bei der Auswahl der Speakerinnen und Speaker damals halt sehr bemüht, irgendwie überraschende neue Sachen zu finden. Und das waren so die ersten Merkmale. Aber das erste Event, wenn man das jetzt optisch anguckt, vom Production Value her, klar, das war wenig.
Ja. Naja, was heißt wenig? Nee, es hatte einen ganz spezifischen Charakter, oder zumindest das, was sich so darstellt. Und ich meine, klar, das war ja auch ein Recap, den ihr produziert habt. Natürlich sprechen die Leute nett, aber der Eindruck, der sich überträgt, ist schon, dass da unheimlich fachliche Tiefe auch ausgetauscht wurde. Also den Eindruck gewinnt man von außen, dass es wirklich so der Punkt war, wenn du was über Online-Marketing erfahren willst, dann geh dahin.
Ja, ja? Also das war schon sicherlich immer auch was, wofür wir standen. Also eine fachliche Tiefe, so sehr operatives Wissen, direkt nach Hause nehmen, morgen umsetzen, wirklich was Neues lernen, neben dem Kennenlernen von anderen Menschen auch wirklich inhaltlich was Neues lernen. Das war mir schon in den Seminaren immer wichtig, da kommen wir ursprünglich her. Also wir kommen nicht von der Messeseite, ne? Man sagt, wir bieten von Anfang an nur den Austausch und die Messe, sondern wir kamen von der Seminarseite, von der Weiterbildungsseite und von der Besucherseite, die Menschen, Ticketpreise, das war uns immer sehr nah, bis es mit den Seminaren angefangen hat. Und ich habe mich da stark bemüht, aber das sieht man auf den Bildern natürlich ja nicht unbedingt so. Da siehst du ja nur Menschen in einem Umfeld, wo man denkt, okay, das könnte jetzt auch irgendwie ein Kongress für junge Hochschullehrer sein oder sowas, keine Ahnung. Ne?
Ich fand es ehrlich gesagt, dass sich das schon übertragen hat. Es hat halt, wie gesagt, dieses Rocksagen noch nicht. Und irgendwann gab es ja sicherlich mal so einen Punkt, wo ihr dann nicht nur größenmäßig, also auch von dem Charakter der Veranstaltung, diesen Festivalcharakter ein Stück weit mit reingebracht habt.
Ja, Jahr zwei wurde es schon ein bisschen anders. Da waren wir hier in Hamburg in der Großen Freiheit, das ist ein Musikclub. Und wir merkten einfach, es gibt ein bisschen mehr Nachfrage. Ich habe ein paar mehr Seminare gemacht, also das Netzwerk wurde damals schon größer. Und wir brauchten da eine etwas größere Location als irgendwie da eine Jura-Fakultät, wo wir zum ersten Mal nämlich waren. Und wenn du in so einen Musikclub gehst, dann hast du halt schon mal eine ganz andere Bühne. Dann hast du da eine ganz andere Situation. Und dann ist das auch, dann riecht es dann morgens auch noch ein bisschen nach Erbrochenem vom Vorabend und dann musst du das erstmal bestuhlen und dann ist das, hat das alles ein bisschen Patina, weil da schon vor 30, 40 Jahren irgendwelche großen Bands aufgetreten sind in der großen Freiheit auf dem Kiez. Da hatten wir dann eine Popcornmaschine und dann ist das schon immer mehr so in diese Richtung gegangen, die der Name auch eigentlich versprochen hat. Und dann waren wir da 2 Jahre und dann waren wir, die 2 Jahre danach waren wir dann im König der Löwen Theater, also im großen Musical Theater. Das ging dann auch schon wieder so Richtung Entertainment, Bühne, klassisches, ja, wie soll man so sagen, so richtiges Unterhaltungssetting mit großem Licht und größerer Production. Und danach sind wir dann in die Messe gegangen. Und dann war es spätestens so, dass wir selber dann gestalten konnten, bekommst dann eine leere Messehalle und mussten die dann...
Jetzt musst du die bespielen.
So, und dann hatten wir natürlich auch da dann schon ein bisschen mehr Mittel. Wir wussten, es kommen ein paar mehr Leute, wir konnten uns darauf verlassen, es wird ein bisschen Umsatz reinkommen, wir können jetzt auch uns was einfallen lassen. Und dann ist das so weitergelaufen.
Ich gucke so ein bisschen hin, weil du am Anfang gesagt hast, du hast angefangen, Seminare mehr so ein bisschen als Hobby zu machen. Und würdest du sagen, es war wirklich so eine Beobachtung, dass du sagst, ah, okay, cool, da scheint ein Bedarf zu sein und du hast darauf reagiert und hast dann eins und eins zusammengezählt, hast es dann entsprechend größer gemacht? Oder gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, da hatte ich auf einmal so eine wirklich große, krasse Vision, wie das vielleicht mal aussehen könnte? Also das ist ja nochmal ein Unterschied, ja? Weißt du, wenn du, ob du einfach mehr oder weniger iterativ auf den Markt reagierst und ein bisschen weiter denkst, oder ob du sagst, du stellst dich hin und sagst, ich will mal 100.000 Menschen in der Stadt haben. Ja?
Also, nee, so habe ich mich nie hingestellt. Es ist ja aus einem Hobby ungeplant schon gut gewachsen, vom Markt getrieben und das habe ich dann gespürt. Und dann haben wir da ein bisschen drauf reagiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, man dann irgendwann in Jahr 4 oder 5 vielleicht gesehen habe, okay, es gibt dann auch, sagen wir zum Beispiel so in USA so ein Modell wie South by ganz Southwest, ja, in Austin, oder es gibt so andere, das Web Summit ist ungefähr zeitgleich mit uns losgelaufen in Dublin, später in Lissabon. Da habe ich so gesehen, okay, das könnte hier in Deutschland auch eine Lücke für sowas geben und wir könnten das nochmal mutiger und versuchen, breiter aufzuziehen. Das war so eine Mischung von den Dingen. Aber dass ich jetzt irgendwie dahin gesagt habe, jetzt machen wir hier 70, 80, 90.000 und so wird das werden. Das musste man rausfinden. Und das war mir auch klar, dass man es rausfinden muss. Aber man kann es natürlich versuchen und sich da so ein bisschen hinarbeiten. Aber ich habe das jetzt nicht verkündet. Und auch ehrlicherweise selber war ich da nicht sicher, ob es so kommen könnte überhaupt. Aber ja, es ist dann immer größer geworden.
Wir klopfen so, ich weiß nicht, ob dir das so, klopfen ja so ein bisschen implizit hier so ein paar Erzählstränge ab, die oft mal in den Raum gebracht werden, wenn es um Unternehmertum geht, dass es halt immer so diese krasse Vision braucht. Das ist vielleicht manchmal so und ich glaube, ganz oft ist es so, wie du das gerade schilderst, dass eins zum anderen führt und das Kollege Zufall ist auch noch immer gern mit am Tisch, damit es gelingt.
Absolut, also das deckt sich ja mit meinen Gesprächen, die ich so führe mit Unternehmern, Unternehmerinnen. Also es gibt natürlich Leute, die mit den großen Thesen kommen. Manchmal brauchst du eine große These, um eine große Finanzierung zu bekommen. Das ist so ein Modell. Und dann gibt es halt genauso Leute, die mal angefangen haben, aus dem Hobby heraus im Keller an irgendwas zu basteln. Oder die, weiß ich nicht, vor kurzem war ich beim Musikversand Thomann.
Ah ja, okay, die Folge habe ich gehört. Also dringende Hörempfehlung, ja, sehr spannend.
Und der Hans Thomann hat dann auch irgendwie mal angefangen, weil sein Vater hatte durch Zufall auch so ein Musikhaus und war dann irgendwie Trompetenspieler und er hat dann da auch irgendwie schon als Kind ein bisschen sich was dazu verdient mit den Instrumenten gehandelt und jetzt ist es ein Milliardenkonzern. Ja, und das gibt es häufiger, auch bei, weiß ich nicht, Herrn Kind, da hatten die Eltern, glaube ich, schon Hörgeräteladen, bei Herrn Six, da hatten der Vater also schon vor fast 100 Jahren irgendwie einen Autoleihdienst, nur da hatten die einen kleinen. Und dann haben die das weiterentwickelt und daran rumgespielt. Und ein paar haben es halt, wie gesagt, in die Kinderschuhe mitgelegt bekommen von ihren Eltern und einfach nur einen kleinen Betrieb oder halt manchmal eine Leidenschaft einfach nur. Und dann gibt es halt Leute, die treten an, die studieren und wollen dann mit aller Macht was verändern und was Großes machen und suchen dann nach einer spannenden Idee und nach These und sammeln dann meistens auch sehr viel Geld ein und gehen dann los. Also es gibt verschiedene Modelle. Ich war jetzt eher das Modell sicherlich so aus einem Hobby heraus, aus einer Lust auch für Medien, Interesse an Medien, Medienleidenschaft, ist dann immer weiter gewachsen.
Das ist ja, ich sage an der Stelle oft, jede gute Idee fängt erstmal mit einer Beobachtung an. Ja? Und das war ja eine Beobachtung, dass du gemerkt hast, wie die Reaktion war der Menschen, dass da irgendwie ein Bedarf ist und auch eine Leidenschaft bei dir. Ja,
ja, also ich meine, wenn du das so sagen willst, dann war das sicherlich damals, dass ich immer gefragt wurde, ob ich mit Online-Marketing-Wissen, Know-how helfen könne. Und dann gemerkt habe, das kann ich einfach nicht. Und ja, dann, damit ging es eigentlich los. Das war jetzt noch nicht mal so eine aktive Suche, sondern das war einfach, diese Frage ist mir oft gestellt worden. Und dann habe ich dann auch, als dann die Leute im Seminar zu mir sagten, Mensch, sieht man sich dann mal wieder, gibt es einen Aufbaukurs? Und es gab das nicht. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich? Es macht mir ja Spaß. Die Seminare waren ja auch für mich als Leiter oder als Referent irgendwie cool. Und dann habe ich das daraufhin dann gemacht. Also sozusagen auch sehr passiv eigentlich.
Ihr seid mittlerweile, ich glaube, wie viel waren letztes Jahr da bei der OMA, bei der Veranstaltung?
Ich glaube 68.
68.000, also ich bin gerade eben hier mit dem Taxi hergekommen und der Taxifahrer hat gesagt, oh, bald ist wieder OMR, dann freuen wir uns, weil das ist ja ein kleines Konjunkturprogramm für die Stadt, die Hotels ausgebucht und es hat ganz klar Festivalcharakter, aber wie würdest du sagen, wie wichtig ist euch immer noch dieser Kern, der Nukleus, womit ihr gestartet seid, wirklich die Wissensvermittlung? Also wie versucht ihr das auch, diesen Spirit auch aufrechtzuerhalten?
Also das ist uns extrem wichtig, weil das ist ja das Versprechen, das wir irgendwie abgeben. Wenn sich jetzt jemand für viel Geld ein Ticket kauft, dann wird das häufig erwartet, auch von den Personen selber, von den Firmen, die dahinter stehen, von den entsprechenden Entscheidern. Also das ist wichtig, da kommen wir auch her, habe ich ja gerade so ein bisschen historisch erzählt. Insofern ist das zentral. Es ist nicht mehr ganz das Einzige. Es gibt nämlich neben mir diese Messe, also die dann verspricht dann halt nicht unbedingt jetzt einen fachlichen Wissenszugewinn auch, aber halt eher auf eine Messeart oder man Leute kennenlernt, man tauscht sich aus, man sieht halt Sachen, aber jetzt nicht im Sinne von, das schreibe ich jetzt sofort in mein Buch rein, vielleicht auch, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Es gibt dieses eher unterrichtartige.
Ja, diese Frontalbeschallung, das jetzt nicht. Ja?
Das ist da vermessen sicherlich nicht, das gibt es auch bei uns auf Bühnen, wobei da kommt halt auch als dritte Säule neben jetzt Netzwerk und Austausch und Wissensvermittlung, kommt dann vielleicht auch noch so ein bisschen Inspiration dazu. Also, dass man sich da irgendwie jetzt generell inspirieren lässt von Referenten und man sagt, okay, was hat der jetzt ganz genau mit irgendwie Digitalwirtschaft zu tun? Mittlerweile ist ja Digitalwirtschaft eigentlich schon fast überall und jeder hat damit irgendwas zu tun. Aber bei manchen ist es halt weniger und da geht es dann eher um die Inspiration.
Also letztes Jahr war ja Robert Habeck da und Kim Kardashian, um jetzt mal popkulturell da ein paar Namen zu nennen oder politisch auch Namen. Und das würde ich gerne auch nochmal aufgreifen. Ich habe noch ein Gespräch mit dir in Erinnerung. Da war Luisa Neubauer hier. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren, oder? Und auch schon vorher, würde ich sagen, lässt sich zumindest beobachten, dass es auch ein Stück weit Gesellschaftsthemen reinfließen in OMR. War das jetzt ein Zufall oder sagst du, das sind mal so Side Notes oder würdest du sagen, nee, das steuern wir schon bewusst auch ein bisschen mit rein?
Nee, also ich würde sagen, so eine gesellschaftliche Relevanz in diesen breiten Themen versuchen wir nicht aktiv anzustreben. Also es passt mal rein und wie gesagt, Online-Marketing oder Digitalwirtschaft hat eine sehr, sehr viel Überlappung mit vielen Themen. Also letztes Jahr war auch der Herr Lindner da von der FDP und da als Finanzminister hat einen Impact auf unsere Welt. Ja? Und der Habeck als Wirtschaftsminister auch. Und dieser Neubauer ist natürlich auch erstmal per se eine sehr interessante Geschichte. Ihre ganze Storytelling, der Aufbau ihrer Persönlichkeit in der Gesellschaft. Es geht ja auch um irgendwie Reichweiten, die man aktivieren möchte und so. Und deswegen haben wir es jetzt dann auch angeguckt. Aber natürlich auch eine junge Person, spannendem Thema. Und so schauen wir uns die Dinge an, aber wir haben jetzt keine
keine dedizierte politische Ambition.
Nein, und auch kein Programm oder so. Nee, wir sind bewusst sehr, sehr neutral und sagen auch eigentlich Politik zum Beispiel bei uns nur mit jemand da auch ein Amt inne hat, sonst kommt man da in Teufelsküche und sagt, warum nimmst du jetzt den und nicht die Person und dann nicht die, sondern wir sagen, wenn jetzt jemand ein Amt hat, das für uns relevant ist, dann total gerne, aber jetzt wir sind jetzt kein politisches Event.
Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Was sind für euch Kriterien, Menschen auszusuchen? Geht es auch sehr stark darum, wie gelingt es Menschen, wir müssen es ja gar nicht Marketing nennen, aber einfach mit dem Phänomen der Aufmerksamkeit zu haushalten, damit umzugehen, Mechanismen zu durchschauen. Ist das ein Thema?
Absolut. Ja. Also genau, am Ende fragen wir uns, was hilft unseren Besuchern weiter? Was wollen die sehen? Was müssen die vielleicht mal hören oder mitbekommen haben? Was wird ihnen auch Spaß machen vielleicht inhaltlich? Mhm. Ja, aber da im besten Sinne, im Sinne des Kunden.
Ne? Ja, du hast ja auch so ein paar, ich sag mal, Anchorman oder Anchorwomen, die immer dabei sind oder meistens dabei sind. Der Pip Klöckner ist, glaube ich, ein ganz guter Stammgast. Ja, war
absolut.
Auch schon bei Good Work ein hochspannendes Gespräch zu KI. Und Scott Galloway,
Es
sind ja schon wirklich auch Namen, wo du sagst, die schon so ein Track Record bei euch alleine schon
absolut.
Haben.
Absolut, aber es sind auch jedes Mal mittlerweile Tausende von Menschen, die
das in Bann zieht.
Ja, und die sich darauf freuen und die auch irgendwie Fans sind. Das gehört zu uns dazu. Ich meine, der Pip ist jetzt irgendwie in sich selbst vielleicht ein bisschen politisch, der Scott Galloway auch, aber das sind wir nicht, sondern wir holen dann mal 1-2 Leute, aber auch aus allen Lagern. Ne? Ich habe auch schon verschiedene regelmäßige Gäste aus allen Bereichen.
Mhm. Du hast eben schon die South by angesprochen. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr auch mal dort sein zu können. Und das ist ja schon von der Struktur, von der Qualität her ein sehr spezifisches Event. Also sehr viel auch mit diesem Dezentralen, was da stattfindet. Also dass du sagst, du hast zwar einen zentralen Punkt, die Conference oder Congress Hall, aber du hast auch sehr viel dezentral und Events. Wie spielt ihr mit diesem Thema? Also dass ihr sagt, wir gehen da auch vielleicht ein bisschen weg von diesem alles zentral hier und machen Side-Events. Und ich gebe mal ein anderes Stichwort, die Digital X von der Telekom. Warst du vermutlich auch schon mal da und hast dir das mal angeschaut?
Ich war beide noch nie da.
Also ach, du warst
weder in Ostern noch in Köln.
Ja, ne? Ja. Aber mitbekommen hast du es vermutlich. Ja. Und da ist es ja ganz radikal so, dass sie einfach die ganze Innenstadt von Köln quasi Kneipenlokale mieten. Ist das ein Weg, wo du sagst, da würde ich gerne ein bisschen hingucken oder kommt das für euch jetzt so nicht
also
zwingend?
Also das gibt es in Hamburg auch schon alles, dass wir hier mittlerweile sehr viele Hotels, sehr viele Restaurants und so mit belegen. Also insofern, ich glaube, da sind wir mittlerweile nicht mehr so, dass wir jetzt da uns irgendwie hingucken müssen und sagen, oh, was machen denn die da was? Das haben wir noch gar nicht gehört. Sondern wir schauen uns das einfach an, aber es ist jetzt eher so nach dem Motto, ja, das kennen wir von uns oder ein paar Sachen kennen wir vielleicht jetzt besser und schlechter, aber also ich so, gucke jetzt eigentlich mittlerweile nicht mehr so sehr nach rechts und links, sondern gucke mehr, was kann man in der ganz individuellen Fall Hamburg machen, wo in Hamburg die Messe in zentraler Lage ist, was in anderen Städten nicht der Fall ist, wo Hamburg auch Nachteile hat. Ne? Ist nicht, Flughafen ist nicht optimal angebunden, international zum Beispiel, Hotelsituation ist, wie sie ist und also nicht genügend Hotels. Also darum müssen wir uns beschäftigen und weniger als andere Events machen.
Thema Nachhaltigkeit auch, ist glaube ich auch ein großes Brett, was ihr bohren wollt. Ja. Also wie kriegt man so in so einem Skalierungsgrad auch so eine Veranstaltung gewuppt, dass es eben nicht um die Ohren fliegt?
Da investieren wir sehr viel. Also da haben wir einen eigenen Kollegen dafür, der sich darum kümmert. Da sind wir wirklich seit Jahren jetzt dran, sind eines der ganz wenigen Events, ich kenne eigentlich auch kein anderes, das ist auf der Personenzahl Mehrweggeschirr einsetzt auf dem gesamten Gelände. Also wir versuchen da massiv Müll zu vermeiden, der Recycling-Konzepte hat. Das kann man auch alles bei uns öffentlich nachlesen. Wir dokumentieren das, unseren Fußabdruck, alles und versuchen das ja bestmöglich zu machen und damit jetzt nicht ganz laut durch die Welt zu laufen. Aber wer sich dafür interessiert, kann das bei uns alles nachlesen.
Vielleicht eine letzten Frage zum Event. Habt ihr sowas wie KPIs, dass ihr sagt, das sind für uns die Punkte, das sind die Eckwerte, wenn die erreicht sind, sind wir zufrieden? Woran macht ihr fest, ob ihr sagt, das war ein Erfolg? Sind es nur die verkauften Tickets oder gibt es auch andere? Also das ist sicherlich, ja.
Ich meine, also verkaufte Tickets ist das eine, aber am Ende ist es interessanter, werden die auch wieder gekauft. Also einmal jemand was verkaufen, ist das eine, aber der muss dann, wenn er dann Jahr 2 oder Jahr 3 oder so kauft, das gucken wir uns an. Also funktioniert das Produkt und natürlich auch für unsere Partner, unsere Aussteller und unsere ganzen Firmenpartner, die bei uns irgendwie aktiv sind. Das kriegen wir damit ja auch sofort erzählt. Also das sind ja dann auch irgendwie noch Leute, mit denen man dahinter spricht. Also jetzt nicht zigtausende, sondern das sind alles, da gibt es Key-Accountants, die natürlich im Austausch stehen und hören, was hat den Ausstellern gefallen und was nicht. Also darauf achten wir auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen davon weggekommen, jetzt irgendwie so Feedback oder so einzusammeln. Das ist bei Events aus meiner Sicht nicht so sinnvoll eigentlich, weil wenn man dann so Feedback abfragt nach dem Event, ja, dann ist es so, die Leute wollen ja dann meistens auch irgendwie hilfreich sein, wenn sie sich dann schon gefragt werden und bei Feedback meint man ja immer auch Verbesserungen und Sachen, die dann eher nicht so gut waren, dann zwingst du die Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann in so eine Situation rein, wo es ihnen vielleicht ganz gut gefallen hat, aber sie dann nach dem Event trotzdem mal was Negatives rauskramen müssen, ja, schreiben uns was Negatives auf.
Genau.
Wir produzieren also so negative Erinnerungen. Meistens dann auch natürlich Sachen, die wir jetzt nicht komplett überraschend zum ersten Mal hören, sondern wo wir sagen, ah, okay, stimmt, das hat uns schon jetzt ist selber auch schon aufgefallen. Also es bringt dann auch gar nicht so viel, weil da kommt dann vieles, was wir eh schon wissen, hoch und halt vor allen Dingen diese negative Konnotation nochmal. Deswegen, also ja, wir gucken uns da so ein paar Sachen natürlich an, also auch wie ist der Verzehr und da gibt es 1000 KPIs, welche Bühnen waren wie besucht, welche Bühnen wurden wie bewertet, welche Masterclasses wurden wie bewertet, da gibt es schon vieles, aber jetzt nicht die eine Zahl.
Ich fand aber schon diesen Punkt von dem Wiederkaufen ganz spannend, weil viele sagen ja so ein NPS, Net Promoter Score, wie wahrscheinlich ist es, dass sie es weiterempfehlen wird. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich sag das jetzt mal, ich glaube an dieses Ding wirklich nur sehr begrenzt. Ich finde das eindimensional ein Stück weit. Und wenn du sagst, du zwingst die Leute ja ein Stück weit auch da was zu erfinden oder was aufzubauschen, nur aus dem Gedanken raus, euch ein Feedback geben zu wollen, ist ein fairer Punkt. Wir gehen mal ein bisschen rein in euch. Also ich habe gesagt auch Insight. Also das ist jetzt ein großer Stream, dem haben wir uns jetzt sehr tief gewidmet. Es gibt ja andere Geschäftszweige. Mhm. Also ein ganz, ganz großer ist, hat was mit dem zu tun, was wir gerade machen, mhm. nämlich Podcast aufzeichnen, mhm. nicht nur aufzeichnen, zu produzieren, vermarkten, zu konzipieren. Was würdest du sagen, wie groß verhält sich das so von den Revenue Streams, also jetzt rein Podcast, was ihr mit Podcast Produktion, Konzeption macht versus Event, ist das so David Goliath oder wie muss man sich das vorstellen?
Event ist ein bisschen weniger als die Hälfte und die anderen drei großen Revenue Streams sind der Rest.
Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, in der Außenwirkung ist es ja wahrscheinlich genau andersrum, oder? Also, würde ich mal tippen. Das heißt, ihr produziert unter anderem, ja, Fast and Curious ist ein großer Podcast.
Lanz und Precht.
Lanz und Precht, einer der größten überhaupt.
Fiete Gastro, Fußball MML, viele Podcasts für Partner von uns, für Vodafone, für Red Bull.
Also und nicht zuletzt natürlich euren eigenen. Also das heißt, ihr
Podcast,
mehrere, ja. Und also der, worüber man dich ja auch sehr persönlich sieht, ist ja, dass du, ich glaube, zweiwöchentlich sogar, oder? Ja. Mit Unternehmern sprichst. Und wie steuerst du dich da? Was ist da wieder für dich spannend? Wann sagst du, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich gerne reden?
Also das mache ich nicht ganz alleine mittlerweile mehr, sondern klar. Ich habe da den Florian Rinke in der Redaktion, ein ganzes Team dahinter. Ach, am Ende, wie soll man das sagen, was mich interessiert, ne, sind dann häufig schon natürlich Geschichten, die etwas größer sind, die etwas ungewöhnlicher sind, Marken, die man kennt, wo man mal hintergucken möchte, die man auch interessant findet im Aufbau, in der Entwicklung. Auch vielleicht Unternehmerlegenden mal nochmal persönlich kennenzulernen, aber auch die Menschen, die gerade die ganz großen Finanzierungen bekommen, wo da gerade viel Geld in die Firmen reinfließt, die gerade wirklich neu die Wirtschaftswelt mitgestalten. Ein bisschen Sportlern, Popstars, das ist alles, was mich auch persönlich interessiert und wo ich dann auch mittlerweile über die Jahre weiß, das interessiert viele der Menschen, die früher in meinen Seminaren waren, die früher bei den Events waren, die kenne ich ja irgendwie auch und nicht alle, aber viele und das interessiert dann schon eine größere Gruppe. Und das ist natürlich wahnsinnig cool, dass ich das so entlang meiner eigenen Interessen machen kann und nicht jetzt in der, so wie vielleicht jemand, der jetzt, weiß nicht, Chefredakteur ist von irgendeinem Titel und selber aber sagt, oh ja, okay, ich mache das jetzt mal aus journalistischer Arbeit heraus, aber eigentlich bin ich gar nicht der Fachmann für Automobil oder Oldtimer oder was immer. Also ich bin da wirklich selber sehr tief drin in den Themen.
Ja, du bist da total drin. Das merkt man ja auch, dass du da wirklich tief interessiert bist. Es gibt ja Dinge, die darüber reden Menschen nicht so gern. Das eine ist Geld. Das andere ist Misserfolge. Beide kommen aber bei dir sehr dediziert zur Sprache. Also gerade so das Thema Umsätze. Also du röstest ja deine Interviewpartnerinnen. Also ich kenne sogar auch schon Leute, die sagen, wenn ich da hingehe, da muss ich ja echt die Hosen runterlassen bei Philipp.
Ja, so schlimm ist es nicht, aber klar, ich glaube, prinzipiell ist es so, dass...
Ja, du hältst schon nach und das ist ja auch okay. Also ich meine, es interessieren tut es jeden.
Genau, es interessiert nämlich jeden und es erklärt auch sehr viel. Also wenn man halt jetzt mit jemandem spricht, oder ich bin manchmal selber dabei ein bisschen enttäuscht, wenn ich ein Interview lese häufig mit irgendeinem spannenden Unternehmer oder Unternehmerin und dann wird da nicht nach dem Umsatz gefragt. Man kann dann wirklich gar nicht erkennen, wie groß ist diese Firma jetzt, wenn ich sie vorher nicht kannte oder nur so mal gehört hatte den Namen und dann weiß man gar nicht, reden wir jetzt hier von einem Unternehmen mit irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz oder 10 oder eine Milliarde, das sind ja dann auch andere Dimensionen, da ist dann die Unternehmerleistung ist eine andere, der Ertrag ist ein anderer, die Mitarbeiterzahlen sind wahrscheinlich andere und so die Verantwortung ist irgendwie eine andere und die Nachhaltigkeit ist vielleicht eine andere und deswegen, ja, finde ich, man kann einfach sehr, sehr viel verstehen, kompakt, wenn man da mal fragt, was macht ihr denn? Das ist ja also keine so ungewöhnliche Frage. Sollte es eigentlich nicht sein. Das ist Wirtschaftsjournalismus.
Nö, ist es nicht. Aber in Deutschland ist es schon. Erlebst du Zurückhaltung? Also ist dir auch schon mal passiert, dass ein Gast gesagt hat?
Ja, klar. Also Umsätze sind meistens
unkritisch,
problematisch.
Ja.
Ergebnisse sind natürlich, Leute sagen, das können wir noch nicht sagen. Oder manchmal, auch weil das noch nicht veröffentlicht ist, irgendwie im Aktienkontext. Mal wollen sagen, das veröffentlichen wir nicht, dann versuche ich so ein bisschen mich anzunähern, dann sagen die manchmal so, richtige Größenordnung oder da haben wir schon ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
Kalt.
Ja, also man kommt da schon irgendwie ran.
Bisschen
also
Topfschlagen.
Ja, die meisten lassen da einen schon ein bisschen Einblick nehmen, jetzt nicht ganz präzise vielleicht, aber man kann sich ja auch über das Geschäftsmodell häufig annähern. Ne?
Wie ist es mit Misserfolgen?
Also es ist natürlich so ein bisschen so, dass der Podcast einen starken Bias hat, also Bias so eine...
Eher ein Erfolgspodcast ist, oder?
Also explizit würde ich das nicht sagen, aber natürlich wie bei ganz vielen, also wie im Sportteil einer Zeitung oder eines Magazins auch, ist da jetzt eher dann von den Leuten die Rede, die langfristig in der Bundesliga spielen und nicht von welchen, die da nicht spielen. Also das ist halt schon so, dass ist was interessiert. Überregional und national sind die Sachen, die funktionieren, die größer sind, die man auch kennt und die irgendwie erfolgreich sind. Das ist sehr stark mit dem Interesse korreliert. Und das bilden wir so ab. Aber mir ist vollkommen klar, und das sollte auch allen Hörern sagen, das ist nicht so einfach. Und es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich gründe was und dann mache ich das einfach und dann bin ich 3 Jahre später auch irgendwie Podcast-Gast oder sowas und dann bin ich auf demselben Niveau wie da manche. Das ist schon eine Auswahl und das ist eine Selektion im Hintergrund und es ist ja dieser Bias,
eine kleine Schiefe ist da schon drin. Es ist keine repräsentative Abbildung dessen, was in der Unternehmenslandschaft passiert.
Wenn man das jetzt machen würde, man macht das jetzt ganz komplett repräsentativ, dann würde man sicherlich mit sehr vielen Rückschlägen arbeiten und mit Firmen, die nicht funktioniert haben, die aber auch keiner kennt, mit irgendwelchen auch vielleicht Ideen, die nicht so gut waren. Das zeigen unsere Zahlen, das funktioniert ja nicht so gut.
Also ich glaube, mir ging es auch nochmal um vielleicht ein bisschen verwandten Punkt, nämlich viele Menschen wollen ja auch diese Geschichten des Scheiterns hören, Klammer auf, wenn sie denn dann auch wieder sich in eine Erfolgsstory ummünzen. So ein bisschen dieses Cinderella-Ding, ja? Also ich meine, dass du sagst, da gab es mal irgendwie Tal der Tränen und wir sind auferstanden. Das sind ja dann immer die ganz, ganz beeindruckenden Geschichten. Das ist immer dann schön, wenn das schon ein Stück weit zurückliegt. In der Regel tun sich Menschen, Unternehmen da nicht so leicht, wenn das noch relativ frisch ist. Was sind da so deine Erfahrungen? Ich würde jetzt mal unterstellen, dass du ja auch im Gespräch mit deinen Gästen vielleicht für dich, für dein Unternehmen was lernen willst. Oder ist das keine Motivation?
Natürlich, natürlich. Mhm. Also ich versuche da schon auch möglichst viel was rauszunehmen. Ich kann auch sehr viel Inspiration rausnehmen, nicht aus jedem was für mich konkret, aber am Ende ist es auch so, die Leute erzählen auch gerne ein Scheitern, wenn es halt nachher wieder geklappt hat.
Genau,
wenn es halt dann nicht geklappt hat, dann wird es nicht so gerne erzählt.
Dann sitzen sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt bei
korrekt,
dir.
Korrekt.
Du selbst bist mit dem Unternehmen und du bist ja nicht allein. Also es gibt ja noch Philipp Isford, es gibt noch den Jasper Ramm und Isabel Gard. Ihr habt das Unternehmen aufgebaut, groß aufgebaut. Wie viele Mitarbeiterinnen seid ihr jetzt?
So 350 vielleicht.
Okay. Das heißt, das passiert ja auch nicht einfach so en passant nebenbei. Das heißt, wie seid ihr da vorangegangen? Also ich meine, wir haben jetzt ziemlich eindrücklich über das Event von dir gehört, wie ihr das groß gemacht habt. Wie seid ihr mit eurer Organisation gewachsen? Also wie ist das gelungen? Gab es da vielleicht auch mal Wachstumsfugen und Wachstumsschmerzen? Was magst du dazu sagen?
Also sowas ist ja, macht man ja meistens nur einmal im Leben sozusagen. Insofern macht man es oder in allermeisten Fällen, wenn man es selber macht als Unternehmer, als Angestellter, gibt es vielleicht schon ein paar Experten, die dann immer so für eine bestimmte Phase dazukommen, das dann schon mal gesehen haben. Aber den Gründern ist ja meistens nicht so und bei mir war es auch nicht so. Und deswegen habe ich das Learning by Doing. Ich kann das für uns sagen, wir haben da 5-6 Jahre lang sehr, sehr starkes Wachstum gehabt, wo wir dann jährlich, weiß nicht, 40-50 Leute mehr geworden sind. Das heißt, dann jede Woche jemand, teilweise auch in Wochen mal 2, 3, 4. Und dann auch festgestellt haben, es ist zum Beispiel gar nicht so gut, wenn dann immer alle dauerhaft bleiben. Ich dachte immer, das Ziel muss sein, alle zu halten und alle glücklich zu machen. Da stellt sich raus, das ist statistisch gar nicht wahrscheinlich, dass irgendwie die alle bei uns glücklich sind von ihrer Seite aus und da gut passen und bei uns alle die perfekte Lösung sind für den jeweiligen Job und auch bleiben über Jahre hinweg. Das heißt, ich muss mich dann auch da an eine Fluktuation gewöhnen. Ich muss nämlich dann gewöhnen, mal jemanden zu verlieren. Ich musste aber auch feststellen und lernen, wen ich dringend behalten möchte, wen ich für auch wahnsinnig wachstumsfähig halte. Wir haben angefangen, natürlich sehr, sehr stark Leute auszusuchen, die viel Talent hatten und noch wenig Erfahrung und haben jetzt auch in den letzten Jahren stark verlagert hin zu Leuten, die schon mehr Erfahrung haben und jetzt nicht mehr nur über das Talent kommen. Wir haben entsprechend unsere Gehaltsstruktur verändert. Früher haben wir natürlich wenig bezahlen können und auch wollen und jetzt können wir ein bisschen mehr bezahlen und bekommen dann aber auch halt eine andere Seniorität und wollen das auch haben, um halt als Firma ein bisschen professioneller zu sein an verschiedenen Stellen. Und so hat es ganz viele Sachen gegeben, die ich irgendwie gelernt habe, die sich entwickelt haben, sich verändert haben. Wie viele Leute kann ich direkt steuern? Brauche ich eine Assistentin? Ja, nein. Also 1000 Sachen, die ich so einfach für mich rausgefunden habe. Und ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann was war, aber es ist ja so,
das ist jetzt auch nicht das Wesentliche, aber irgendwann kommst du auch an den Punkt, dass du spätestens oder ihr als Führungsteam ja nicht mehr alles selbst entscheiden könnt, dass ihr es auch in die Teams rein verlagern müsst. Kannst du dich da nochmal so, wann auch immer das war, der Zeitpunkt, so an diesen Punkt zurückspulen, was das für dich vielleicht auch so ein Erleben war? Oder warst du von Anfang an so aufgestellt, dass du sagst, also ihr müsst das schon relativ selbstorganisiert alles laufen.
Ja, also das war natürlich so, dass ich wirklich die Sachen am Anfang sehr, sehr alleine gemacht habe bei den ersten Seminaren und Veranstaltungen Und dann kamen Leute dazu und ich konnte eigentlich dann von Tag 1 an, also im ersten, zweiten Jahr, aber wenn dann jemand kam, sehr gut abgeben. Also ich habe dann immer auch natürlich geguckt, dass ich gefragt werde und das war ja auch irgendwie keine Frage, das nicht zu tun. Aber dann ging das relativ schnell. Also ich habe jetzt also Verantwortung abgeben oder mich auch verlassen auf Leute, habe ich eigentlich von ganz früh an. Und das hat, ich habe trotzdem natürlich sehr viel gemacht und bin jeden Tag dran und habe dann auch teilweise vor den Events da in der Location gehangen und übernachtet und solche Sachen. Das mache ich alles nicht mehr. Mittlerweile ist noch mehr Verantwortung natürlich delegiert, weil noch mehr verschiedene Themen sind. Aber eigentlich hatte ich jetzt zum Beispiel das Problem nie, so ein Micromanager vielleicht zu sein, negativ formuliert, der dann irgendwie nach Jahren irgendwie da rausgezogen werden muss. Ich glaube, das war ich nicht. Aber, und es ging eigentlich relativ schnell, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann kümmere dich doch darum und mache einfach. Und wenn du eine Frage hast, sag Bescheid.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Gründer und Unternehmer sein. Mhm. Wo schlägt dein Herz mehr für?
Was ist genau in deiner Diktion der Unterschied?
Die Frage würde ich gerne an dich zurückgeben. Siehst du überhaupt einen Unterschied? Also ich sehe da schon einen, aber das ist jetzt nicht maßgeblich, sondern würdest du einen Unterschied sehen für dich? Und wenn ja, wo würdest du sagen, gehst du eher hin?
Also ich bin gefühlt beides so, ne? Mhm. Und fühle mich jetzt auch mit beidem sehr wohl. Und Gründer ist vielleicht die frühe Phase so.
Genau.
Und wahrscheinlich ist es auch eine Stärke von mir. Also ich habe ja auch einfach keine Erfahrung, wie es jetzt ist, wenn man jetzt irgendwie zigtausende von Leuten hat oder so. Ich glaube, das kann ich mittlerweile ein bisschen mir vorstellen, wie das wohl wäre. Ob jetzt wir hatten ja auch schon mal zwischenzeitlich, hatten wir mal hier so eine Verantwortung in Hamburg, so ein Impfzentrum zu machen, irgendwie über ein Jahr hinweg für die Stadt. Da hatten wir tatsächlich direkt angestellt, irgendwie 2000 Leute. Insofern, das habe ich mal erlebt, wie das ist, 2000 Mitarbeiter hier auch angestellt zu haben. Es war dann gar nicht so anders, ne, als jetzt 350, weil man managt dann eher sein Umfeld und die Leute, die dann dafür verantwortlich sind. Also ich glaube, heute bin ich eher Unternehmer. Aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, was ich gut kann, ist tatsächlich eigentlich eher Gründer sein. Also was neue Ideen zu haben und dann irgendwie die nach vorne zu pushen und dann zu gucken, dass wir, wenn man dann die ersten 50 Kunden hat oder sowas, dann und das Gefühl, dass jetzt läuft, das ist dieses berühmte Product Market Fit erreicht. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber ich bin so ein bisschen beides.
Also ich habe auch oft Menschen zu Gast im Podcast, die ein Unternehmen aufgebaut haben und da gibt es schon auch so ein gewisses Muster, dass es Leute gibt, die einfach total Spaß dran haben, Dinge aufzubauen.
Ja.
Ja, die also wirklich schnell dabei sind, eine Idee zu entwickeln, die umzusetzen. Du hast es gesagt, Product Market Fit, sehr schnell entwickeln können, da auch mit großer Begeisterung dabei sind. Allerdings dann in den Routinen und in den repetitiven Strukturen und so weiter, das ist nicht ihr Ding in erster Linie.
Kenne ich auch. Also diese Geschichten habe ich auch schon gehört und ich weiß auch, dass es da so Profile gibt. Ich bin der Meinung, wir sind auch noch irgendwie obwohl jetzt schon ein paar Jahre da, nach wie vor auch irgendwie eine junge Firma. Mhm. Es gibt jetzt hier zum Beispiel nicht ganz so viele Routinen, einfach weil jetzt hier keine Börse eine Rolle spielt oder weil wir jetzt keine Investoren haben, denen wir was reporten müssen und die dann sagen so und so und so. Das gibt es hier nicht. Das hält uns vielleicht dann auch ein bisschen unabhängiger und freier und agiler. Auch keine größeren oder Bankdarlehen oder sowas, wo man sagt, um Gottes Willen, da reden jetzt aber andere mit. Das haben wir nicht. Und deswegen finde ich es bei uns vielleicht auch, dass dann noch ein bisschen näher der Unternehmer, näher am Gründer hier.
Mhm. Weil dann kommt nämlich der Punkt, wenn das Unternehmen größer wird und muss Strukturen etablieren, das habt ihr ja auch schon gemacht, das ist dann manchmal so der Schmerzpunkt von Menschen, die sehr stark auf dieser Gründerseite sind, dass sie sagen und sie vielleicht auch so implizit zurückhält, das Ding groß zu machen. Ja, weil, ja.
Aber es gibt ja dann irgendwie auch häufig so die Phase, wo dann zumindest so die Pressemitteilung kommt, Gründer so und so schaltet aus, jetzt irgendwie übernimmt der und der und dann wird es ja manchmal auch wirklich größer. Manchmal auch nicht, ja. Manchmal ist es auch kein gutes Zeichen, manchmal ist es ein gutes Zeichen. Ich bin froh, dass es bislang so geklappt hat. Ich würde jetzt ungern irgendwie die Firma verlassen. Und wahrscheinlich gäbe es aber in der Tat, muss man auch sagen, das denke ich manchmal, für bestimmte Tätigkeiten hier jetzt auch bessere. Es ist bei mir einfach so, ich mache ja auch selber Podcast, bin auch ein bisschen so Creator. Die Frage ist dann, kann man Creator und auch noch Unternehmer gleichzeitig eigentlich sein? Das ist das, was ich mich häufiger frage. Und müsste man nicht eigentlich für das Thema hier Geschäftsführer dieser Firma mit anderen nehmen und ich muss mich voll auf den inhaltlichen Kram konzentrieren. Kann man fragen. Ne?
Kann man fragen, also was ist, es gibt ja zwei Fragen, die sich da mindestens mal anschließen, nämlich einmal, was ist sinnvoll, also was wäre der Sache angemessen, aber auch, wo geht deine persönliche Leidenschaft eher hin?
Genau, also was der Sache angemessen wäre, kann ich gar nicht gut beurteilen. Fällt mir nicht leicht, also hängt noch ein bisschen davon ab, mal jemanden, das dann konkreter zu verproben, mal jemanden kennenzulernen, was kosten solche Leute und wie würden die hier überhaupt reinpassen. Also habe ich jetzt noch nicht so tief reingeschaut, aber müssen wir mal verproben Und der andere Grund ist aber so, und deswegen haben wir es auch noch nicht gemacht, weil ich jetzt auch mich so irgendwie noch wohlfühle. Und am Ende ist es auch so, wenn wir jetzt mal irgendwo nicht das letzte Ende rauskratzen und sagen, okay, hier bleibt jetzt ein bisschen Umsatz oder Produktivität oder Professionalität irgendwie liegen, aber es beschwert sich jetzt auch keiner. Also es gibt doch niemanden, der sagt, Mensch, Philipp, warum machst du das so und du hast jetzt hier irgendwie Geld liegen lassen. Gibt es ja einfach in der Form nicht. Das ist ja dann am Ende unserer in der Firma eigene Entscheidung, Sachen auch so zu machen. Und auch wenn sie nicht ganz optimal sind, das trotzdem durchzuziehen oder irgendwo, ja, auch vielleicht Gelder auszugeben, die gar nicht ausgegeben werden müssten, haben immer schon so gemacht, dass wirklich wir auch bei Sachen großzügig sind, ganz bewusst. Und das können wir auch anders sehen. Und manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen weniger professionell, aber auch dann ganz bewusst zugunsten von anderen Sachen. Und das ist dann auch noch.
Was sind die anderen Sachen?
Naja, also ich meine, das ist eine gewisse vielleicht Authentizität, eine gewisse persönliche Sicherheit von mir, eine gewisse Schutz vor zu starken Eingriff von, sagen wir mal, Profis, die dann auch hier vielleicht eine andere Kultur reinbringen würden. Das sind zum Beispiel ein paar Sachen.
Was würdest du sagen, ist eure Kultur, wenn du die so mit ein paar Worten beschreiben solltest?
Ich glaube schon sehr familiär, sehr vertrauensvoll, sehr auch dezentral, offen, ja, also... Ich habe jetzt dann nicht alle, sagen wir mal, Personalmanagement-Fachbegriffe da jetzt abrufbar, aber...
Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach eine ehrliche Einschätzung, wie du es erlebst. Ja? Mehr haben wir jetzt hier aktuell nicht zur Verfügung.
Sehr freundschaftlich auch. Ne? Ich bin wirklich mit vielen Leuten, würde ich mal sagen, jetzt auf eine Art befreundet und sehr harmonisch, auch mit allen Nachteilen.
Gibt ja durchaus auch dieses Bild von der Familie und da gibt es ja auch sehr kritische Stimmen dazu, gehöre ich auch durchaus dazu zu sagen, Familie ist das eine, Job und Unternehmen ist das andere und trotzdem kann es einen familiären Ton haben. Ne?
Absolut, ich meine, Familie ist ja auch, ich finde die Ähnlichkeiten sind da eigentlich häufiger schon groß, weil in der Familie kann man sich jetzt ja auch nicht die Leute aussuchen unbedingt, ja, mit denen man da dann irgendwie Feste feiert oder so. Und das ist bei einer Firma genauso. Ich kann mir sogar noch ein bisschen leichter eigentlich Leute aussuchen, aber auch
auf jeden Fall.
Und es gibt dann auch Enttäuschungen wahrscheinlich in Familien häufig oder es gibt irgendwie Probleme und es gibt gemeinsames Anpacken, Unterstützen. Also ich finde da schon Parallelen. Man soll es nicht übertreiben, weil auch da dann nochmal diese Ebene ist der wirtschaftlichen
Wollte ich gerade sagen, ist es eine transaktionale Beziehung am Ende dann doch, auch wenn sie freundschaftlich geprägt ist.
Wobei auch das in Familien ja häufig der Fall ist. Ne? Also wenn man da jetzt reingeht, da gibt es ja auch viele Familien, wo dann irgendwie Eltern, Kinder irgendwelche transaktionalen Beziehungen entwickeln. Aber ja, also ich fühle mich jetzt nicht unwohl. Wir haben auch einige Leute aus meiner erweiterten Familie hier, einen Schwager, der hier arbeitet und Ähnliches. Also es passt schon.
Auch da hast du gute Erfahrungen mit gemacht. Ist ja auch kein unkompliziertes Vorgehen.
Also ich habe jetzt seit 15 Jahren, 20 Jahren mache ich jetzt irgendwie Geschäfte mit Freunden. Also ich habe auch mal mit zwei Partnern damals angefangen, die Freunde sind und waren. Und dann hatte ich verschiedene Familienmitglieder. Mein Bruder ist nicht, aber wird Schwäger insbesondere oder auch mal Schwägerinnen und alles Mögliche. Und es war, und ich habe auch hier andere Kollegen, die wiederum ihrerseits zum Teil als Ehepaar hier arbeiten oder wo dann irgendwie nochmal eine Schwester mitarbeitet oder so. Und es ist bislang, hat's dann nie ein Problem gegeben.
Wir gehen nochmal ein ganz bisschen tiefer bei dem Thema Podcast. Ist ja, ich glaube, das kann man sagen, auch eine Leidenschaft von dir, oder?
Ja,
ist nicht übertrieben.
Ja.
Und wie guckst du überhaupt auf den Podcast, Marc? Also neben deiner persönlichen Leidenschaft, ihr seid ja auch professionell da am Start, dass ihr wirklich auch sehr große Formate auch produziert. Was siehst du da für Veränderungen?
Also ich würde mal sagen, das Wachstum ist nach wie vor da, aber es konzentriert sich auf sehr große Formate. Also ich sehe jetzt nicht mehr so viele neue Formate seit vielleicht ein, zwei Jahren, die wirklich nachhaltig groß sind. Sondern wenn neue Leute reinkommen, dann bleiben sie bei Gemischtes Hack, bleiben bei vielleicht Fest und Flauschig, Baywatch Berlin oder halt auch dem OMR-Podcast vielleicht bei unseren Themen. Und die Charts sind da, auch wenn sie von den Plattformen ab und zu mal so anders dargestellt werden, dass auch neue Formate mal gezeigt werden, sind eigentlich relativ klar. Das heißt, es ist überhaupt nicht leicht, ein neues Format zu launchen als Host, als Firma, wenn man das auf ganz groß anlegt, nach dem Motto, ich will jetzt irgendwie einer der größten deutschen Podcasts werden. Das ist nicht einfach. Ne? Die größten 20, 25, das ist schwer, da reinzukommen. Und die werden auch immer professioneller. Die werden jetzt zum Teil dann irgendwie alle auch Videopodcasts oder inkludieren halt irgendwie in eine Form von Video, YouTube. Aber es kommen nach wie vor neue Hörer rein, es entstehen auch neue Formate, auch dann häufig mit dem Anspruch, in einer Nische erfolgreich zu sein oder mit irgendwie dann vielleicht 10, 20, 30.000 Hörer zu haben und nicht 300.000.
Ja, irgendwie Singer-Songwriter-Format, ja. In dem Stil, also so, wenn man das jetzt mal Analogie zur Musikszene macht. Ich werde das ja auch oft gefragt, macht es noch Sinn anzufangen? Würdest du Menschen dazu ermuntern?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch nicht klar, was erfolgreich ist. Es gibt immer wieder auch eine Überraschung, wo man denkt, okay, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass es so krass gut gehört werden wird. Aber dann ist es manchmal so und es macht den Leuten ja auch einfach Spaß. Ich sehe es wie bei der Musik halt. Ne? Also ich meine, da gibt es halt Leute, die ihr ganzes Leben mehr oder weniger im Probekeller verbringen und mal vielleicht dann auf dem Geburtstag irgendwie spielen. Und dann gibt es Leute, die machen Musik und auf einmal spielen sie in einer größeren Halle oder in einer größeren Band und machen Arenen voll oder so. Und trotzdem macht es allen Spaß und es ist für alle vollkommen okay. Die Frage ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich möchte davon leben, ich möchte jetzt irgendwie damit schnell sehr reich werden oder so, da muss man sagen, das ist sicherlich nicht so leicht und muss man dann genau überlegen, wo das möglich ist und was da realistisch ist.
Ich finde halt auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist ja ein sehr besonderes Medium, das Audiomedium. Ja, man hört ja auch irgendwie sehr viel Stimmung zwischen den Tönen, zwischen den reinen, schieren Worten, die darüber kommen. Und ich finde, man hört auch Absichten. Und die Menschen, die das tun, podcasten um sehr schnell reich, berühmt und sexy zu werden, das hört man auch manchmal
vielleicht raus. Also es gibt sicherlich auch welche, die das ist.
Denen das gelingt, wie immer.
Also ich glaube, die Zeiten, wo jetzt aber, sagen wir, der normale Prominente, der aus dem Fernsehen prominent war oder so, oder aus Instagram, jetzt, alle haben jetzt ihre Podcast-Erfahrungen gemacht, oder sehr viele zumindest, in den letzten 3-4 Jahren.
Und viele auch wieder aufgehört.
Ja, genau. Wurden ja viele Podcasts probiert und dann auch wieder runtergefahren und dann ein paar bleiben halt hängen.
Okay. Wir gehen zum Ende mal ganz kurz nach vorne. Wo siehst du dich in, wir spielen mal ein bisschen 2-3 Jahre nach vorne. Das ist, ich glaube, diese 5-10 Jahresfrage, die machen wirklich nicht mehr viel Sinn. Sitzt du immer noch in einem Podcast-Stube oder sagst du, ich bin vor allen Dingen der Unternehmer? Oder würdest du sagen, vielleicht bin ich sowas wie der Außenminister hier des Unternehmens und richte mich sehr stark nach außen aus und guck, was sich so im Markt tut, wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest, was da eher eine präferierte Rolle wäre?
Also ich glaube, die sachlich richtige Antwort ist, dieses Podcast-Creator-Sein ist etwas, eine speziellere Erfahrung, die man gemacht haben muss, auch ein gewisses Talent oder eine Vorprägung aus einer anderen, vor Podcast-Zeit sogar, journalistische Arbeit, Interesse an Medien und so, das da reinspielt und das ist halt am Markt auch nicht so schnell gibt. Ja? Plus jetzt auch ein gewisses Vertrauen, das ich über die Jahre aufgebaut habe bei den Gästen, bei den Hörerinnen und Hörern. Also wenn man jetzt so drauf guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach wahrscheinlich höher, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, ich leite jetzt hier diese Firma und Westermeier macht seinen Podcast und er hat aber jetzt hier nicht mehr diese Geschäftsführerrolle. So, da gäbe es, glaube ich, einfach mehr Leute, die das auch gut könnten. Es gäbe auch bei dem Podcast sicherlich Leute, die das gut könnten, aber die...
Das wäre ein anderer Podcast, das wäre nicht der.
Ja, und die Zahl derjenigen ist dann auch ein bisschen kleiner vielleicht als bei einem neuen Geschäftsführer hier oder einem weiteren neuen Geschäftsführer, als wenn ich da rausginge mit meinen Kollegen, die werden ja vielleicht dann da bleiben. Würde sich auch sicherlich ein bisschen was ändern, aber nicht so viel. Deswegen ist es da sicherlich einfacher rauszugehen als aus der Podcast-Rolle. Aber geplant ist es erstmal nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann ist das meine so logische, sachliche Antwort. Über beides ist nicht tiefer nachgedacht worden und gibt es auch keine Absichten. Ja, es ist immer erstaunlich. Ich werde das häufiger auch gefragt und dann denke ich in dem Moment, in dem Podcast immer drüber nach, was ist denn in 5 oder 10 Jahren? Und es fällt mir schwer, mir das überhaupt so richtig selber vorzustellen, auch zu wünschen, selbst sozusagen, boah, toll wäre, wenn dann das so wäre. Ich finde es jetzt, wie es jetzt ist, ist halt super und wenn es irgendwie so bleibt oder wenn man halt die Dinge ändert, damit sie so bleiben können, das alte Sprichwort, dann bin ich schon auch sehr zufrieden. Ich strebe jetzt nicht nach zwangsläufig mehr oder nach irgendwie was ganz anderem. Ich hätte mal gerne vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr frei. So, das finde ich mal ganz cool, was anderes zu machen, mal mit der Familie oder auch im Zweifel alleine eines Tages immer mal hinzugehen. Ich bin mal ein Jahr irgendwo in den USA oder im Ausland unterwegs, ohne jetzt zu wissen, da ist ein Event, da ist ein Seminar, da sind Mitarbeiter, da ist ein Podcast zu machen. Das finde ich cool, aber ich habe es ja irgendwo in der Hand, das anzupeilen. Aber da müsste man halt im aktuellen Zustand ja diese Dinge, wie sie sind, erstmal aufgeben. Das will ich auch nicht. Insofern, naja, das sind so die Gedanken. Aber eigentlich ist es in 5 Jahren oder in 10 Jahren hoffentlich so, wie es jetzt ist, nur halt in anderer Form, weil die Dinge sich halt entsprechend immer ändern müssen, damit sie bleiben können. Da müssen sie sich halt ein bisschen ändern, aber der Kern bleibt dann vielleicht.
ist eigentlich fast so ein schönes Schlusswort. Ja, die Dinge müssen sich ändern, damit sie so bleiben können, wie sie sind. Und das weiße Blatt, ich glaube, das wünschen sich viele. Ne? Einfach mal so eine Situation zu haben, die vielleicht keine Anforderungen von außen stellt, die agendafrei ist und wo es die Frage ist, ja, und jetzt, was machen wir damit?
Ja, man könnte es ja herstellen wahrscheinlich. Ne? Ich könnte jetzt ja sagen, okay, jetzt übernimmt jemand anders die Führung, das wäre bezahlbar, also das Gehalt würden wir schon noch hier bezahlen können. Und ich gehe dann erstmal raus und der Verlust wäre auch mittlerweile, glaube ich, kompensierbar. So, da gäbe es halt andere Leute, die das machen. Also man darf ja immer nicht denken, dass man
unersetzlich
ja,
ist.
Ja, ja, so und aber.
Aber willst du für dich das ersetzen? Das ist ja immer
die
Frage. Das
Problem ist dann ja auch, wie kommt man dann wieder rein? Ne? Nach einem Jahr zu sagen, jetzt möchte ich gerne wieder hier zurückkommen und alle, also jetzt ist es auch schwierig.
Haben mutmaßlich nicht im Kreis gesessen und gewartet, wann kommt Philipp zurück.
Genau. Und wie wird das dann auch, ist dann auch viel Wechsel. Wen gewinnt man jetzt für ein Jahr? Ne? Also die Leute, die das machen, die wollen das dann auch mit einer gewissen Perspektive vielleicht machen. Also du merkst, ich weiß da selber nicht so genau. Und jetzt im Moment gucke ich halt so auf immer die nächsten Monate erstmal und versuche da die Chancen zu ergreifen und die Themen zu erledigen, die andenken.
Was mir sehr gut gefällt, ist deine, ich sage das jetzt einfach mal so, Bescheidenheit und auch dieses Nicht-in-Anspruch-Nehmen von großer Visionskraft für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu haben, weil das begegnet einem ja sehr oft bei Menschen, die teilweise wesentlich weniger erfolgreich sind als du. Und sich da vielleicht an der Stelle einfach nochmal ehrlich zu machen und zu sagen, ist das wirklich so, dass diese Menschen immer so diese großen Visionen haben? Oder ist es nicht tatsächlich auch ein Stück weit gelebte Lebenserfahrung, dass die Dinge sich einfach auch entwickeln und dass wir Zug um Zug auch Dinge und Visionen da etablieren?
Ich glaube, du brauchst beides. Ich glaube, es muss auch Leute geben, oder es ist auch gut in der Vergangenheit immer, dass es so Leute gab, die ja so große Sachen gedacht haben. Die Frage ist, wann haben sie die gedacht, von Tag 1 an, ne? Oder von dann im Laufe des Prozesses gemerkt, dass es immer noch größer gehen könnte. Aber ich finde, du bist ja auch schon irgendwo, die Leute wollen auch eine Vision halt hören. Ne? Häufig die Partner, die Mitarbeiter, Investoren insbesondere. Am Ende muss man auch gucken, was passt zu einem, was ist auch die Wahrheit vielleicht oder was ist also die.
Aber, was ist wahrhaftig, ja? Also womit, ja. Genau, womit fühlt man sich dann auch? Ich habe selbst mal, ich habe ja mir auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch paar Gespräche mit dir angehört und gemerkt, dass du da nicht so ganz so ziehst bei dem Thema, gibt es so das Muster für Erfolg, ja? Das wirst du ja oft gefragt, was ist so? Und da ist, glaube ich, deine Antwort ja immer eher zurückhaltend.
Ich habe es nicht gefunden. Also ich kenne es nicht und ich glaube, es gibt es auch nicht, sonst ne, wären all die Menschen, die Investoren sind, da längst hintergekommen, wo man investieren müsste.
Wenn es denen einen Trick gäbe.
Ja, und worauf man achten muss. Und ja, ich habe da schon auch wirklich so viele Leute erlebt in der Bandbreite, wo ich dachte, okay, hätte ich nicht gedacht, dass man so erfolgreich sein kann. Und dann ein paar Tage später hätte ich nicht gedacht, dass man so erfolgreich sein kann, auf diese Art. Also da gibt es verschiedene Ansätze und wir haben ja gerade auch schon über verschiedene Geschäftsmodelle gesprochen und so gibt es halt auch verschiedene Arten von Menschen und sozusagen Mechanismen oder Herangehensweisen. Das ja, ist dann ja auch ein bisschen so häufig mit dem Geschäftsbild verknüpft. Wenn du der ganz große Visionär bist, dann musst du sicherlich auch ein guter Verkäufer sein und gleichzeitig auch sehr, sehr extrovertiert sein. Das passt dann irgendwie, glaube ich, fast zusammen. Ja, und so gibt es ja so Muster, die dann auch von den Modellen her abhängen. Wenn du dann ein großes Geschäftsmodell betreibst, brauchst du meistens Geld. Also für mein Modell und meine sozusagen Rolle, glaube ich, passt das gerade so ganz gut. Und mal gucken, was sich dann nächsten Jahr noch so entwickelt.
Letzte Frage. Gibt es noch irgendjemanden, den du, also ich gucke jetzt einfach mal so, mir passiert das sehr oft, dir vielleicht selten, dass du sagst, ah, den Mensch hätte ich super gern nochmal hier vom Mikrofon. Gibt es jemanden, an dem du dir schon länger die Zähne ausbeißt, so wie Hotel Matze, wie Matze Hilscher sehr lange um Angela Merkel gebettelt hat?
Ach so, ja, ich bin, sagen wir mal, schon sehr interessiert an so deutschen Unternehmerlegenden, ne? Also, aber da weiß ich auch, dass es schwierig ist. Herr Kühne, ne? Hier in Hamburg zum Beispiel, wäre so einer, also wahnsinnig erfolgreich, sehr auch umtriebiger.
Und der geht grundsätzlich nicht in Podcast, oder? Weil
ich glaube, er war noch in keinem. Ich glaube, er weiß auch wahrscheinlich nicht ganz so genau, was ein Podcast ist und wird da auch, glaube ich.
Macht es ja umso spannender. Was mit Wolfgang Grupp? War der schon mal
da? Der war schon mal
der
da.
Der war schon mal da. Okay.
Aber klar, es gibt auch Herrn Schwarz oder jemanden bei Lidl und Schwarz in der Führungsverantwortung ist für das, was da gerade passiert, ist sehr spannend.
Ja.
Würde mir einfallen. Aber es gibt dann auch so Leute, die ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Stefan Raab, 10 Jahre gar nicht mehr da gewesen oder glaube ich 9 Jahre oder so, um dann wiederzukommen. Die ganze, der so ein bisschen offener sprechen würde, fände ich auch interessant. Also es gibt schon noch ein paar, aber Das Schöne ist jetzt, Gott sei Dank, über die Arbeit der letzten Jahre über den OMR-Podcast.
Es wird leichter.
Ja, ja, hat man schon auch vieles, gibt es viele Möglichkeiten. Ne?
Also gut auf dein Handy aufpassen, auf die Kontakte, die sind Gold wert. Wenn das mal verloren ginge, dieses Wissen, das wäre tatsächlich also...
Ja, Backup machen, ja.
Okay. Philipp, deine Zeit ist begrenzt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mal ein bisschen Insight hast blicken lassen in eure Arbeitskultur, in deine Vision, die du hast oder vielleicht nicht hast oder gerne entwickelst und wovon du vielleicht auch manchmal träumst.
Ja, also vielen Dank fürs Interesse an unseren Sachen und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, dieses Festival, von dem wir sprachen, das würde ich ja auch gerne mal erleben. Am 6. und 7. Mai ist das ja wieder. Wenn da jemand ist, der dann sagt, okay, komme ich hin, freue ich mich. Wenn jemand sagt, da würde ich gerne hinkommen, aber diese Ticketpreise sind aber brutal hoch, dann schreibt der Jule oder mir eine Nachricht, dann gucke ich mal, was man da machen kann.
Ja. Okay, also bis zum nächsten Mal, sage ich, freuen wir uns auch wie immer sehen und ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle OMR. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss. Das war sie, die Folge 251 bei Good Work von und bei Philipp Westermeier, aufgenommen in Hamburg. Und ich durfte ein bisschen Hamburger Luft schnuppern in diesen 2 Tagen, die ich hier war. Und das könnt ihr auch. Philipp hat das Angebot ausgesprochen. Ich wiederhole es nochmal. Also wenn ihr Lust habt, bei der OMR dabei zu sein als Gast, wenn ihr sagt, wow, das Ticket ist auch schon echt eine Ansage, dann schreibt gerne eine E-Mail an Philipp. Ich packe die E-Mail-Adresse in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachschauen oder eben an mich an info@goodwork-salon.de. Dann finden sich sicherlich Mittel und Wege, dass ihr doch noch zu einem Ticket kommen könnt. Ansonsten, was könnt ihr für Good Work tun? Ihr wisst, ihr kennt mein Sprichlein. Bitte hinterlasst eine Rezension auf Apple. Das finde ich immer besonders toll, wenn ich lese, wie euch Good Work gefällt und wenn ihr dazu ein Sätzchen schreibt. Leider geht das bislang nur auf Apple Podcasts, sonst nicht. Auch dazu packe ich mal den Link in die Shownotes. Über Sterne in der Bewertung auf eurer Lieblingspodcast-Plattform freue ich mich sowieso. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.